Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Das lernen wir auch als Kinder. Die Kinder bis 5, 6 Jahren, für die ist tatsächlich Gerechtigkeit Gleichheit, dass jeder und jede das Gleiche bekommt. Und damals, 19. Jahrhundert, sahen die sozialen Beziehungen zwischen den Personen und zwischen den Menschen eigentlich ganz anders aus als, oder nicht ganz anders, aber doch, sie unterscheideten sich und waren näher an dem dran, was wir unmittelbar mit dem Bedarfsprinzip auch verbinden. Die Idee der Gegenseitigkeit stärken. Und genau das ist sozusagen das, was heterogene Gesellschaften brauchen. Nichts Neues, aber neue Gewichtungen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Bei mir ist jetzt Stefan Liebig. Wir führen gleich ein kurzes Schlaglicht-Interview miteinander, denn auch er ist einer der Speaker beim RHI-Symposium 2025 Perspektivengerechtigkeit. Herzlich willkommen hier oben bei mir im Podcast-Studio, Stefan Liebig.
Hallo.
Soziologe sind Sie vom Beruf, also Gerechtigkeit muss Ihnen ja eigentlich als Thema schon sehr lange ziemlich nahe liegen, oder?
Naja, die Soziologen und Soziologinnen beschäftigen sich eigentlich weniger mit Gerechtigkeit, eher um soziale Ungleichheit. Aber mir ist es da immer wichtig, dass soziale Ungleichheit und Gerechtigkeit zwei unterschiedliche Dinge sind. Das verstehen manche nicht, weil sie immer glauben, ja, Gleichheit ist doch gerecht und Ungleichheit ist ungerecht. Aber das genau herauszufinden, welche Arten von Ungleichheit sind vielleicht gerecht und welche Ungleichheiten sind ungerecht, genau darum geht's mir.
Darum geht's Ihnen und darüber werden Sie auch später Ihren Talk halten. Deswegen wollen wir an der Stelle noch gar nicht zu viel zum Thema verraten. Aber Sie sind ja schon lange in der Lehrtätigkeit und Professor. Wer Ihnen zuhören will, an welche Universität darf er denn reisen?
An die Freie Universität Berlin.
Ja, an die FU Berlin. Mhm. Und wie ist es da mit den Soziologen? Ist es immer noch ein beliebtes Studienfach heute?
Ja, also wir haben einen Masterstudiengang, wo wir 85% Bildungsausländer haben, also Menschen aus unterschiedlichen Gegenden der Welt studieren bei uns. Es ist ein englischsprachiger Soziologie-Master. Und diese Vielzahl von unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven ist total spannend.
Ja. Würden Sie sagen, dass beim Thema Gerechtigkeit, denn grundsätzlich würde ich zumindest jetzt erstmal davon ausgehen, dass jeder Mensch doch gerne fair und gerecht behandelt werden möchte, vielleicht auch mit einer gewissen Freundlichkeit. Sehen Sie das als Thema, das sich aber durch alle Nationalitäten durchzieht bei Ihnen an der Universität, wenn Sie zu diesen Fragen miteinander ins Gespräch kommen?
Also wie Sie sagen, das Bedürfnis, fair behandelt zu werden, das ist, glaube ich, vollkommen unabhängig von dem kulturellen Hintergrund, den ich habe. Weil fair behandelt werden heißt eigentlich, dass meine Interessen berücksichtigt werden, dass sie wichtig sind, nicht, dass sie durchgesetzt werden, aber dass man sich damit beschäftigt, dass ich gesehen werde als Mensch und als Individuum, der oder die bestimmte Ziele vorgegeben hat. Von daher ist das unabhängig vom kulturellen Hintergrund. Ich glaube, das ist ist in uns drin einfach.
Ja, ist vielleicht auch deswegen, weil das jeden von uns irgendwie triggert oder jeder dazu was zu sagen hat. Anscheinend haben wir alle so ein, wie Sie sagen, in uns drin schon so ein Grundverständnis oder eine Grundidee vielleicht dessen, womit wir uns gut fühlen würden beim Thema Gerechtigkeit, ja. Umso schwerer dann, Ihr Thema zu erklären, oder?
Mein Thema?
Weil Sie gesagt haben, man muss natürlich auch sagen, an welcher Stelle ist manchmal eine Ungleichbehandlung, aber so. Sie haben ja sehr schön eingeführt, dass Ungleichbehandlung nicht gleich die Ungerechtigkeit ist. Aber trotzdem scheint es doch oft so, wenn man im Café spricht oder mal auf der Straße oder die Zeitungsschlagzeile, so schön diese an der U-Bahn immer sind, dass da doch vieles vermischt wird und es ganz gleich an die Emotionen des Einzelnen geht.
Naja, ich glaube, diese Idee der Gleichheit ist einfach das Einfachste. Ja, ich gebe jedem und jeder das Gleiche Und da muss ich mir keine Gedanken machen, warum soll ich jetzt jemanden mehr oder weniger geben. Das ist das einfachste Prinzip. Und das lernen wir auch als Kinder. Die Kinder bis 5, 6 Jahren, für die ist tatsächlich Gerechtigkeit Gleichheit, dass jeder und jede das Gleiche bekommt. Erst später erinnern sie und kriegen sie die Erfahrung, dass Gleichheit manchmal eben auch sehr ungerecht sein kann, wenn zum Beispiel alle die gleiche Note bekommen, obwohl sie ganz unterschiedlich sich angestrengt haben.
Oder okay, das ist jetzt eine super Vorlage für mich, weil auch Ihnen möchte ich jetzt heute noch meinen Umschlag quasi hinhalten. Die Tarotkarte der Gerechtigkeit, weil sie des sehenden Auges ist. Ich lege jetzt was zwischen uns und jetzt teilen Sie das doch mal gerecht zwischen uns beiden auf. Genau, jetzt schnell alles Akademische weg und ganz persönlich ja. Oder doch sehr akademisch, wie Sie wollen,
na,
Herr Liebig.
Ich bin da gerade dabei, sehr, sehr hin und her, was ich jetzt mache, ob ich einfach den Diktator im Diktatorspiel mache, in den Spieltheorien und einfach alles für mich behalte oder Ihnen alles gebe.
Machen Sie gerne, wie Sie wollen. Für alle, die uns eigentlich nur in der Audiospur hören, ich gebe Ihnen die Zeit zum Überlegen und schwätze noch ein bisschen, weil Sie haben sich noch nicht entschieden. Bis jetzt haben wir ein Entweder-Oder.
Ja. Machen wir das einfach so.
Okay, ich habe 2x Gummibärchen und einen Kinderriegel und Sie Duplo-Kinderriegel und Gummibärchen. Ja. Dann hoffe ich, haben Sie zumindest Ihre Vorlieben berücksichtigt.
Ja, doch.
Ja, das doch.
Duplo mag ich lieber.
Sehr, sehr
gerne. Und für heute
sind
die Gummibärchen schlecht, weil die hängen sich in die Zähne rein.
Also Sie haben es ganz elegant und wunderbar gelöst. Vielen Dank. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie Sie aus soziologischer Sicht und mit Ihrem Fachwissen heute Ihre Talkfrage beantworten werden. Wünsche Ihnen jedenfalls ganz viel Spaß auf der Bühne, dass Sie ein tolles Publikum im Saal haben und das genießen können. Und herzlichen Dank, dass Sie vorher zu mir ins Interview gekommen sind.
Vielen Dank Ihnen. Als meine Kinder im Kindergartenalter waren, wurde mein Sohn gefragt, was macht dein Vater beruflich? Und er sagte, mein Papa ist Gerechtigkeitsforscher. Gerechtigkeitsforscher, Sie können sich vorstellen, dass er in Gesichter geschaut haben, die sowas noch nie gehört haben. Ja, Busfahrer ist klar, Maurer ist auch klar, Arzt auch. Aber Gerechtigkeitsforscher? Was macht ein Gerechtigkeitsforscher? Mein Sohn antwortete, er forscht, damit alle das Gleiche bekommen. Damit hatte er natürlich in gewisser Weise recht, denn Kinder in diesem Alter verbinden Gerechtigkeit immer mit Gleichheit. Und das ist aber nur ein Gerechtigkeitsprinzip. Und Sie können sich vorstellen, als meine Kinder dann in die Schule kamen und mitbekommen haben, dass die gleichen Noten verteilt worden sind, obwohl sich Leute unterschiedlich angestrengt haben, dass sie damit verstanden haben, dass Gleichheit nicht immer Ungerechtigkeit sein kann, sondern dass Ungleichheit manchmal durchaus gerecht ist. Das ist das Leistungsprinzip. Es gibt aber nicht nur diese beiden Gerechtigkeitsprinzipien, sondern es gibt ein drittes, das Bedarfsprinzip. Das Bedarfsprinzip fordert von uns, dass wir Menschen, die schwächer sind, die in unverschuldet in Notlage gekommen sind, dass wir ihnen helfen. Das bedeutet auch manchmal, dass sie mehr bekommen als andere. Das vierte Prinzip ist das Anrechtsprinzip. Es besagt, dass Güter so verteilt werden sollen, dass die angeborenen Merkmale oder die askriptiven Merkmale berücksichtigt werden sollen. Diese vier Gerechtigkeitsprinzipien leiten uns in unseren Gerechtigkeitsvorstellungen. Und wenn Sie vielleicht von dem Anrechtsprinzip noch nichts gehört haben, wenn Sie in eine reiche und angesehene Familie hineingeboren worden sind, dann steht Ihnen aufgrund des Anrechtsprinzips auch mehr zu Und das ist gut so. Die Forschung zeigt nun, dass diese vier Gerechtigkeitsprinzipien mit bestimmten Anwendungskontexten verbunden sind. Anwendungskontexte sind typische soziale Situationen, in denen wir zusammenleben. Das Leistungsprinzip verbinden wir mit dem Markt. Dort, wo Wettbewerb existiert, da soll das Leistungsprinzip gelten. Das Bedarfsprinzip hat seinen Ort in der Gemeinschaft oder besser in der Familie. Wir würden, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, das Essen am Abendbrotstisch danach zu verteilen, wer welche Noten am Tag erhalten hat. Sondern diejenige bekommt mehr, die hungriger ist und mehr Bedarf hat. Das Gleichheitsprinzip verbinden wir mit sozialen Zusammenhängen, die nach dem Genossenschaftsmodell strukturiert sind. Genossenschaftsmodell, Sie wissen vielleicht, dass im 19. Jahrhundert die Genossenschaftsbewegung entstanden ist. Bauern, freie und selbstständige Bauern haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam Vorteile beim Kauf und Verkauf ihrer Waren und Produkte zu erhalten. Die Idee dieser Genossenschaften war die gegenseitige Unterstützung. Und die einzelnen Bauern blieben weiterhin selbstständig. Und das Prinzip der Genossenschaft ist das der Gegenseitigkeit. Wer alle sollen gleich einzahlen und erhalten das Gleiche. Das Anrechtsprinzip wiederum ist typisch verbunden mit hierarchischen Organisationen. Militär, traditionelle Familienverbände. Diejenigen, die oben stehen, haben mehr Anrechte. Denen gebührt mehr. Diese vier Kontexte der einzelnen Verteilungsprinzipien unterscheiden sich noch in einer anderen Weise. Sie unterscheiden sich nämlich darin, wie die Menschen miteinander in diesen Zusammenhängen zusammenleben oder welche sozialen Bindungen sie haben und wie sie durch soziale Regeln in ihrer eigenständigen Entscheidung eingeschränkt werden. Der Markt ist ein typisches Beispiel dafür, dass Marktteilnehmer keine engen Beziehungen haben müssen. Sie kommen zusammen, tauschen aus, gehen wieder nach Hause. Die Familie, die Gemeinschaft ist demgegenüber ein Verband, wo alle enge Bindungen haben, die auch langfristig sind und die auch emotional verbunden sind. Die andere Dimension, die soziale Regeln, die Einschränkung durch soziale Regeln, sehen Sie auch wieder beim Markt. Die Marktteilnehmer sind in der Regel nicht an bestimmten Regeln gebunden. Sie können frei entscheiden. In hierarchischen Ordnungen gilt das nicht. Hier kann die einzelne Person nicht selbst entscheiden. Ähnlich in der Gemeinschaft, in den Familien. Da gibt es soziale Regeln und jeder kann nicht einfach machen, was er möchte. Diese Zuordnung von Prinzipien zu Kontexten, zu Arten des Zusammengebens, sozialen Bindungen, sozialen Regeln, kann man die Logik der Gerechtigkeit nennen, weil wir das sozusagen wissen. Ungerechtigkeiten entstehen in diesem Kontext dann, wenn ein Prinzip auf einmal in einem anderen Prinzip angewandt wird. In der hierarchischen Organisation plötzlich nach Leistung. Das geht nicht. Und diese Gerechtigkeitsprinzipien bieten uns also Orientierung. Sie helfen uns, Entscheidungen zu treffen, wie wir Güter zu verteilen haben. Und sie leiten uns an, bestimmte Dinge gerecht oder ungerecht zu beurteilen. Entscheidend ist nun, dass Formen des Zusammenlebens in einer Gesellschaft sich verändern. Und das bedeutet, dass wenn sich die Formen des Zusammenlebens verändern, sich auch die Gerechtigkeitsregeln verändern müssen in dieser Gesellschaft. Ich möchte Ihnen das am Beispiel der aktuellen Diskussion über Sozialpolitik, Bürgergeld, Grundsicherung erläutern. Dass wir in Deutschland einen Wohlfahrtsstaat haben, verdanken wir, das wissen wir alle, Bismarck. Die bismarckischen Sozialstaatsreformen waren sozusagen der Anlass, sich einen Wohlfahrtsstaat zu bilden. Es gab auch dann in den 1950er Jahren in der Bundesrepublik noch wesentliche Impulse im Aufbau dieses Wohlfahrtsstaats. Das grundlegende Prinzip des Wohlfahrtsstaates war natürlich das Bedarfsprinzip. Und damals, im 19. Jahrhundert, sahen die sozialen Beziehungen zwischen den Personen und zwischen den Menschen eigentlich ganz anders aus als, oder nicht ganz anders, aber doch, sie unterscheideten sich und waren näher an dem dran, was wir unmittelbar mit dem Bedarfsprinzip auch verbinden. Denn die meisten Menschen lebten auf dem Land, sie teilten gemeinsame Traditionen, hatten den mehr oder weniger gleichen kulturellen Hintergrund und lebten mehr oder weniger auch das gesamte Leben mit in dieser Dorfgemeinschaft. Gleichzeitig waren sie von sozialen Regeln natürlich viel stärker reguliert, in ihren Entscheidungen reguliert. Wen darf ich heiraten? Welchen Beruf darf ich wählen? Das sind die Fragen, die damals außerhalb des Einzelnen in der Regel entschieden worden sind. Das hat sich aber verändert. Und zwar deswegen, weil wir auf der einen Seite seit diesen Jahren oder seit dem 19. Jahrhundert eine Entwicklung sehen, Verstädterung. Menschen verlassen ihre engen Beziehungen auf dem Land und gehen in die Stadt und leben dort ein anderes Leben, was eben nicht in der gleichen Weise eng ist oder eng war, wie das auf dem Land der Fall ist. Und wir haben in den letzten Jahren einen Zustrom von Personen, die ganz andere kulturelle Hintergründe haben. Das ist auf der einen Seite eine Bereicherung, bedeutet aber auch, dass die Beziehungen nicht notwendigerweise gleich eng sein müssen. Sie müssen es nicht. Das heißt, wir beobachten eine Heterogenisierung der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, Sie erinnern sich, die sozialen Regeln, beobachten wir eine Individualisierung. Menschen können mehr über sich selbst entscheiden. Das heißt, während wir im 19. Jahrhundert noch Bedingungen haben, die mit dem Bedarfsprinzip zusammengegangen sind, löst sich das in letzter Zeit davon weg. Das heißt, die sozialen Beziehungen orientieren sich stärker an den Prinzipien, die eigentlich nicht typisch für das Bedarfsprinzip sind. Und genau das ist jetzt der Punkt. Brauchen heterogene Gesellschaften neue Gerechtigkeitsprinzipien? Sie brauchen sie wahrscheinlich nicht, aber wir müssen die anderen Verteidigungsprinzipien stärken, die besser zu den Lebensformen passen, die aktuell wir beobachten. Wichtig ist dabei, und das gehört auch mit zu diesem Modell, dass wir in der realen Welt natürlich Mischformen haben. Mischformen der unterschiedlichen Prinzipien. Es gibt ein dominantes Prinzip, und es gibt die anderen Prinzipien, die sozusagen flankierend sind. Und genau deswegen können wir auch eine Gewichtung vornehmen. Was den Sozialstaat angeht, bedeutet es, das Bedarfsprinzip ist immer noch das dominante Prinzip. Aber wir müssen die anderen Prinzipien stärken. Den Markt, der bezogen ist auf Eigenverantwortung, die Verknüpfung von Leistung und Belohnung, eigene Vorsorge und auf der anderen Seite die Idee der Genossenschaft, dass freie, gleiche Personen zusammenkommen und gemeinsam für sich Vorteile generieren. Das bedeutet, die Idee der Genossenschaft bezieht sich darauf eben, dass wir nicht nur Solidarität einklagen, sondern auch Solidarität geben. Dass wir die Idee der Gegenseitigkeit stärken. Und genau das ist sozusagen das, was heterogene Gesellschaften brauchen. Nichts Neues, aber neue Gewichtungen. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!